Die Stimme Russlands setzt ihr Programm fort. Briefkasten. Heute von und mit Alla Smirnova.
Im Senderaum ist auch unsere Sprecherin Anna Seryogina, der Gast der heutigen Sendung Alexei Schaburow. Wir begrüßen Sie, liebe Hörer. Wir bedanken uns bei allen, die uns jetzt hören. In unseren früheren Sendungen haben wir über die estnische Einheiten in den SS-Truppen des nazistischen Deutschlands in den Kriegsjahren 1941-1945 berichtet. Darüber, dass diese Verbrecher im heutigen Estland für Volkshelden gehalten werden, sowie darüber, dass sich die Führung der EU, deren Mitglied Estland ist, vom Handeln der Behörden dieser baltischen Republik auf keine Weise distanziert. Dabei wollen es nicht allein wir, sondern auch sehr viele im Westen nicht hinnehmen. Hören Sie, was aus diesem Anlass unser Zuhörer Wolfgang Dönert aus Berlin schreibt.
Ich möchte Ihnen ein Buch nennen, das in der BRD erschienen ist und sich mit der Problematik der Beziehungen Nazi-Deutschland zum Baltikum befasst. Ruth-Bettina Birn, die Sicherheitspolizei in Estland 1941-1945. Eine Studie zur Kollaboration im Osten, Ferdinand Schöning Verlag, Paderborn, 2006, 285 Seiten. Die Verfasserin, die zwischen 1991 und 2005 im kanadischen Justizministerium als Chief Historian der War Crimes and Crimes Against Humanity Section arbeitete, hat seit 1986 Forschungen zu den höheren SS- und Polizeiführern und zur Kollaboration in Osteuropa vorgelegt. Sie schreibt in ihrem Vorwort: Die neuen osteuropäischen Mitglieder der EU und der NATO sollten ihre Geschichte vordringlich unter dem Gesichtspunkt des Holocaust aufarbeiten und sich endlich der Beteiligung und der Schuld des eigenen Landes an Nazi-Verbrechen stellen, auch wenn dies schmerzhaft ist. Die Autorin schreibt: Die vierjährige Bilanz der nazideutschen Besatzer in der estnischen Sowjetrepublik sei erschreckend. Ermordet wurden 61.000 Zivilisten, darunter die Mehrheit der 2.000 im Lande verbliebenen jüdischen Mitbürger und 64.000 sowjetische Kriegsgefangene. 11.000 Menschen befanden sich im KZ und über 74.000 mussten in Nazi-Deutschland Zwangsarbeit leisten. Unbestritten ist freilich auch, dass die Hauptverantwortung für alle Verbrechen an Juden, Mitgliedern der Kommunistischen Partei und der gesellschaftlichen Organisationen sowie der staatlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Institutionen Sowjet-Estlands Deutschland trägt. Bei dem Abriss des Denkmals in Tallinn handelt es sich um einen Aspekt der politisch-ideologischen Auseinandersetzung mit der bisherigen europäischen Geschichtsschreibung, die vornehmlich vom Geist des Antifaschismus geprägt war. Bei den Versuchen, die Geschichte umzuschreiben und entsprechend politisch zu nutzen, geht es um die Fortsetzung des Kampfes gegen die sozialistische Weltbewegung unter den neuen historischen Bedingungen. Es handelt sich also um eine neue Offensive der zum Faschismus neigenden Kräfte des Rechtskonservatismus in der europäischen Großbourgeoisie, unterstützt von entsprechenden Kreisen der USA. Ein Ende ist nicht abzusehen.
Diesen klar artikulierten Brief, der einen Einblick in die heutigen Weltprozesse gewährt, haben wir also von unserem Zuhörer bekommen. Danke, verehrter Herr Dönert. Danke für den Buchtipp. Wir glauben, dass viele in Deutschland Lust darauf bekommen, in diesem Buch zu blättern. Wir wiederholen den Namen der Autorin und den Buchtitel. Ruth-Bettina Birn, die Sicherheitspolizei in Estland 1941-1945, eine Studie zur Kollaboration im Osten. Ferdinand Schöning Verlag, Paderborn 2006. Nun wenden wir uns einem anderen Thema zu, nämlich wie die russischen Bürger heute leben. Für dieses Thema interessieren sich Frau Christina Obst aus Schöneck, Rolf Honer aus Klingenthal, Günther Spiegelberg aus Güstrow und viele, viele andere Hörer. Der Begriff, wie die russischen Bürger heute leben, beinhaltet mehrere Aspekte. Einer von ihnen besteht darin, wie sie selbst ihre Situation einschätzen, was sie für das Wichtigste in ihrem Leben halten. Also ergab die Umfrage, die der Fonds öffentliche Meinung durchgeführt hat, dass die überwiegende Mehrheit der russischen Bürger heute die Stabilität für das Wichtigste halten. Dabei wird der Begriff Stabilität von unseren Bürgern in einem sehr weiten Umfang genommen. Wie ein Experte des Fonds Grigori Kertmann meint,
laut 21% der Befragten bedeutet die Stabilität Ruhe, Existenzsicherheit, wenn alles nach Plan läuft, wenn es keine jenen Wandlungen gibt und so weiter. Doch viel mehr Respondente sagten aus, die Stabilität bedeutet Wohlstand, hohe Einkommen, stabile Preise, Fortschritte der Industrie, soziale Absicherung der Bevölkerung, sagt Grigori Kertmann. Das heißt, die Stabilität wird als eine Gesellschaft aufgefasst, die in vollkommener Ordnung ist. Wie aus unterschiedlichen Umfragen der letzten Jahre hervorgeht, hat das Interesse der Bürger Russlands für Politik nachgelassen. Sie haben sich ihren wichtigen privaten Angelegenheiten zugewandt. Heutzutage interessieren sie sich viel mehr für Arbeit, Lohn, Gesundheitswesen, Wohnung als für Politik, gesellschaftspolitische Bewegungen, Parteien, durchgreifende Reformen. Menschen sind dieser Reformen überdrüssig, da sie, wie die Erfahrung zeigt, für die einfachen, ehrlichen Werktätigen nichts Gutes mit sich bringen. Ja, Probleme gibt's heute in unserem Land übergenug. Das Leben ist nicht so gut, wie es jeder von uns sich wünscht. Doch nun zeichnet sich einige Stabilität in der Gesellschaft ab und die Menschen sind gewissermaßen optimistisch geworden. Folglich brauchen unsere Mitbürger Stabilität, mit der sie vor allem den Wohlstand meinen. Hohe Einkommen und sozialen Schutz. Vorläufig haben die meisten von uns es nicht. Die Reformen der 90er Jahre haben das fortschrittliche Sozialwesen zerstört, das sich in unserem Lande seit Jahrzehnten herausgebildet hatte. Allerdings waren wir überzeugt, dass dieses System in der DDR besser war. Dabei konnten hohe Einkommen, die diesen Verlust aufgewogen hätten, nicht allen zugesichert werden. Auch hatten es jene, die die Reformen durchführten, nicht das Ziel, allen Bürgern des Landes Prosperität und angemessenes Leben zu ermöglichen.
Zuhörer. Sie und wir scheinen uns in den hohen Norden versetzt zu haben. Und zwar ins Nordpolarmeer, genauer gesagt direkt an den geografischen Nordpol. Dort im Nullpunkt wurde von einer Gruppe Polarforscher ein einzigartiges fahrbares Polarmuseum eröffnet. Bei der Einweihung des Museums war unter anderem der Cellist Denis Schapowalow, ein Schüler von Mstislav Rostropowitsch, anwesend. Am Nordpol spielte Denis Bach.
Die Einweihung des Museums steht mit einem wichtigen Jubiläum im Zusammenhang. Vor 70 Jahren, im Mai, trat die weltweit erste driftende Station Nordpol 1 in Funktion. 1937 landete auf einer Eisscholle die Forscherbesatzung, bestehend aus dem Meteorologen und Geophysiker Jewgeni Fjodorow, dem Hydrobiologen und Glaziologen Piotr Schurschow, dem Funker Ernst Krenkel sowie dem Expeditionsleiter Ivan Papanin. Während der 9 Monate ihrer Arbeit legte die Station Nordpol 1 mit der Scholle ca. 2500 Kilometer zurück, vom Nordpol bis hin in die Grönlandsee. Diese Expedition machte den Anfang der planmäßigen Erschließung der Arktis. Auf die erste Station folgten weitere. Die auf ihnen betriebenen Forschungen ermöglichten den regelmäßigen Schiffsverkehr im Nordpolarmeer. Das förderte wiederum die Entwicklung des hohen Nordens in unserem Land. Auf der Küste des Nordpolarmeeres entstanden bedeutende Industriezentren, Städte und Siedlungen wurden gebaut, Naturschätze wurden intensiv erschlossen. Die Naturschätze der Arktis spielten in der Volkswirtschaft der Sowjetunion von Jahr zu Jahr immer größere Rolle, das Wirtschaftspotenzial des Landes stärkend. Wissenschaftliche Forschungen auf der Eisdecke des Nordpolarmeeres wurden bis 1991 betrieben. 1992 wurden sie eingestellt. Neulich kam aber die Nachricht, dass im September dieses Jahres die driftende Station Nordpol 35 in Betrieb genommen wird. Unter den Expeditionsteilnehmern wird es auch Fachleute aus Deutschland geben.
Doch zurück zum Museum. Sein voller Name lautet das Historisch-Patriotische Museum Rolle der Geschichte im Leben und Geschäft. Das ist ein fahrbares Museum. Es soll viele Regionen und Städte Russlands aufsuchen. Sankt Petersburg, Kasan, Novosibirsk, Jekaterinburg, Rostov-am-Don. Zurzeit wird über seinen Besuch in Deutschland und Frankreich verhandelt. Auf diese Weise werden Millionen Menschen seine Exposition kennenlernen können. Das Museum wurde von der Internationalen Ausstellungsgesellschaft MVK organisiert. Autor des Projekts ist Alexei Schaburow, der Generaldirektor der Gesellschaft. Unser Gast sagt:
Передвижном полярном музее уже сегодня более 300 экспонатов, многие из которых уникальны. Представлены предметы быта, личные вещи.
Das fahrbare Polarmuseum verfügt bereits heute über mehr als 300 Ausstellungsgegenstände, darunter viele Unikate. Präsentiert werden Haushaltsdinge und Gegenstände aus dem Besitz der Polarforscher, 200 Fotoaufnahmen, Videochroniken, Archivdokumente, sagt Alexei Schaburow. Das Museum ist dank den Partnern zustande gekommen, die uns die Sammlung zusammenzusetzen halfen. Das sind das Ivan Papanin Museum im Gebiet Jaroslawl, die Valeri Chkalov Gedenkstätte im Gebiet Ulyanovsk, das Murmansker Museum für Heimatkunde, die Forschungsinstitute für die Arktis und Antarktis, das Staatsmuseum für die Arktis und Antarktis in St. Petersburg und viele andere Organisationen. Archivdokumente erhielten wir auch aus der Ukraine. Sie wurden uns vom Museum der Verteidigung von Sevastopol zugesandt. Auch Verwandte von Schmidt, Papanin, Vodopjanow haben uns Exponate zur Verfügung gestellt. In unserem Museum gibt es Vodopjanows Partituren. Wahrscheinlich ist nicht allen bekannt, dass dieser ruhmreiche Polarflieger auch Musik komponierte. Im Museum sind auch Papanins Uniformjacke, Pelzstiefel, Koffergrammophon, Bordbuch sowie ein Modell der Eisscholle aus der Privatsammlung der Familie Vodopjanow ausgestellt. Übrigens sind die Uniformjacke und die Pelzstiefel ausgezeichnet erhalten geblieben, als hätte sie die Zeit verschont. Das Koffergrammophon ist dagegen kaputt gegangen. Papanins Nichte Valentina Romanenko beklagt sich darüber, dass die Schüler, die hier mit einer Rundführung waren, an ihm herumgedreht hätten. Jeder Gegenstand in unserem Museum ist eine Reliquie. Rührt man ihn an, spürt man die geheimnisvolle Energie der Polarhelden. So Alexei Schaburow. Dieses Museum wird allen Generationen das ins Gedächtnis rufen, was besonders wichtig ist. Es wird der Jugend von den Heldentaten der sowjetischen Polarforscher und Flieger erzählen. Es wird wahrheitsgetreu das Geschehen jener Jahre, die Geschichte der Erschließung der Arktis nachbilden. Ich freue mich darüber, dass heute die Geschichte der UdSSR und Russlands nicht vergessen wird, dass sich eine patriotische Stimmung erkennen lässt und das kommt unserem Staat eindeutig zugute. So hat sich zur Idee der Gründung unseres Museums Wladimir Schmidt, Sohn des berühmten Polarforschers Otto Schmidt, geäußert.
Я хочу обратиться ко всем слушателям радиостанции «Голос России» с большой просьбой. Наш музей еще только создается, поэтому он нуждается в вашей поддержке, в вашем...
Ich möchte mich an alle Hörer des Senders Stimme Russlands mit einer großen Bitte wenden, sprach weiter Alexei Schaburow, einer der Leiter der Internationalen Ausstellungsgesellschaft MVK. Unser Museum steckt noch in den Anfängen. Darum braucht es Ihre Unterstützung, Ihre herzliche und freundschaftliche Teilnahme. Wir sind alle an dem Ausbau der Sammlung interessiert, an Informationen zu Polarforschungen, zur Person des Leiters der ersten driftenden Polarstation Iwan Papanin sowie des Chefs der Expedition Otto Schmidt. Mir ist gut bekannt, dass viele Zuhörer der deutschsprachigen Rundfunksendungen Mitglieder des Clubs der Radio Reisen waren, dessen ehrenamtlicher Vorsitzender Iwan Papanin lange Zeit blieb. Er organisierte auch die Reisen der Rundfunkhörer in den Norden, zum Nordpol. Zu einigen von ihnen hatte er Kontakt. Bestimmt besitzen Sie, liebe Hörer, historische Dokumente. Außerdem könnten Sie über Ihre Reisen, Ihre Eindrücke berichten. Wir begrüßen alle Freunde unseres Projekts. Wir freuen uns auf Informationen jeder Art. Wir werden sie in Betracht ziehen und diskutieren. Vielleicht wird sie in der Exposition des Museums aufgenommen. Möglicherweise veröffentlichen wir die Information auf der Webseite unseres Projektes. Die URL-Adresse unserer Projektseite lautet mvk.ru. Ich möchte betonen, dass das Museum ein Jahr lang durch Russland reisen wird, dann kommt es möglicherweise nach Deutschland. Vorläufig verhandeln wir darüber. Ich lade alle, die für die Geschichte und für die Arktis etwas übrig haben, in unser Museum ein. Sie sehen sich die Exposition an, entdecken etwas Neues für sich. Kann sein, dass es Ihnen Anregung zu etwas Gutem gibt. Dann würden wir unsere Bestimmung für erfüllt halten. Denn unser Museum ist unser Lebenswerk, ein Teil unserer Seele, unser Beitrag zur Geschichtswissenschaft. Aus solchen kleinen Schritten bildet sich ja unsere Weltanschauung. Wenn Sie aber an unserem Projekt teilnehmen, können Sie nicht nur Ihre Exponate im Museum sehen, sondern selbst einige Seiten ins Buch der Geschichte einschreiben und Teilnehmer einer guten, nützlichen Unternehmung werden. Ich weiß gut, dass man in Deutschland schon immer für die Polarforschung Interesse hatte und hat. Darum will ich hoffen, dass Sie in unserem Projekt teilnehmen. Mit solchen Worten beschloss Alexei Schaburow seine Anrede an die Hörer unseres Senders.
In diesem Augenblick, in dem Sie unsere Sendung hören, funktioniert in der Staatsduma eine Ausstellung des Polarmuseums. Sie öffnete am 14. Juni. Übrigens feiert an diesem Tage Alexei Schaburow seinen Geburtstag. Wir wünschen ihm viel Erfolg in seiner Tätigkeit. Unsere Sendung ist zu Ende. Wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Hörer, und hoffen sehr, dass Sie gegenüber einem so leidenschaftlichen Aufruf des Gastes unserer heutigen Sendung nicht gleichgültig bleiben.